Die Predigt für heute Morgen, hat Uwe mir gesagt, ist Titus 3, die Verse 1 bis 11. Und dann habe ich so ein bisschen rausgelesen, dass es um das Leben geht, das wir vor dem Herrn führen. Und ich habe einen Text dazu rausgesucht aus Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. Und dort heißt es: Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib, und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig, mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn.
Und so freue ich mich, dass Gottes Wort gepredigt wird, dass es weitergegeben wird und dass es uns auch persönlich ermutigen wird, wenn wir Gottes Wort hören. Und so habe ich den Abschnitt aus Titus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 11 gewählt, die mich persönlich immer wieder neu ansprechen, wenn ich diesen Abschnitt lese, und der mich auch selber ermahnt und ermutigt, dem nachzukommen, was Gott hier schreiben lässt durch den Apostel Paulus. Da heißt es in Titus 3, 1 bis 11, erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit, niemanden verleumden, nicht streiten, gütig seien, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüste dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden, nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr, und ich will, dass du dies mit ganzem Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützt den Menschen. Von törichten Fragen aber, von Geschlechtsregistern, von Zank und Streit über das Gesetz halte dich fern, denn sie sind unnütz und nichtig. Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist. Und wisse, dass ein solcher ganz verkehrt ist und sündigt und sich selbst damit das Urteil spricht. Hier haben wir das Wort Gottes vor uns und Gott will, dass wir uns ständig daran erinnern. Das heißt, das ist auch der Grund, warum wir uns hier versammeln, dass wir immer wieder Gottes Wort hören, dass wir das nicht nur einmal hören oder ein zweites Mal hören, sondern dass wir es immer wieder hören. Und wir werden nie fertig mit Gottes Wort, solange wir hier leben auf dieser Erde. Denn die Bibel hat 66 Bücher und die alle durchzupredigen, werden wir fast kaum fertig mit unserem Leben Und wir brauchen sehr, sehr lange, um dieses immer wieder zu hören. Vor allem, es soll dann noch einmal gelehrt werden und noch einmal gelehrt werden und noch einmal gelehrt werden. Und deswegen finde ich das wichtig, dass wir immer wieder, gerade in unserer heutigen Zeit, uns daran erinnern, was will Gott? Was ist der Wille Gottes für mein Leben und was ist der Wille Gottes auch für die Gemeinde? Und darum brauchen wir dieses Wort, damit wir immer wieder neue Klarheit haben und wir hören so vieles, wie wir Gemeinde gestalten sollen, wie wir unser Leben ausrichten sollen. Dann gibt es die Medien, die behaupten, Gottes Wort gibt es nicht mehr oder das ist alles nur eine Farce oder Gottes Wort kann man nicht ausleben, das ist nur eine Illusion und deswegen die Bibel hat sich überholt oder das gesamte Christentum hat sich überholt und deswegen brauchen wir das nicht mehr. Sicherlich, wenn wir die ersten Verse lesen, dann denken wir, wer kann das auch alles einhalten, aber ich möchte uns Mut machen, es ist möglich, das Wort Gottes einzuhalten. Und so gibt es eigentlich drei Gedanken hier aus diesem Abschnitt, die sich so logisch herauskristallisieren. Der erste Gedanke ist in den ersten zwei Versen, das neue Leben in Jesus drückt sich in der Liebe zu unserer Gesellschaft und unseren Mitmenschen aus. So kann man das knapp formulieren. Und das geschieht nicht von uns aus. Und da kommt dann der zweite Gedanke zum Tragen. Vor der Gnade Gottes waren wir völlig gottlos, hilflos und verdorben. Das finden wir in Vers 3. Das ist das Urteil Gottes über unser Leben. Das heißt, von Natur aus können wir dem nicht nachkommen, denn wir waren völlig gottlos, hilflos und verdorben. Aber Gott ist gut mit uns. Das wird dann im dritten Gedanken deutlich. Weil wir die Gnade Gottes erlebt haben, sind wir nun auch verantwortlich, diese Lehre gewissenhaft weiterzugeben und umzusetzen in unser Leben. Das finden wir dann in den Versen 4 bis 11. Aber ich möchte eben diese Gedanken jetzt ein wenig entfalten, sodass wir auch praktisch damit dass wir praktisch lernen und dass wir das umsetzen können, auch in unser Leben. Ja, das neue Leben in Jesus drückt sich in der Liebe zu unserer Gesellschaft und unseren Mitmenschen aus. Normalerweise fängt man an, erst einmal die Grundvoraussetzung darzulegen, aber die Gemeinde besteht bereits und die Gläubigen, die haben schon die Erneuerung in Jesus erfasst. Und deswegen fängt gleich der Apostel Paulus mit einer Erinnerung an und sagt, erinnere sie daran, dass sie den staatlichen Gewalten und Mächten untertan sein, Gehorsam leisten, zu jedem guten Werk bereit sein sind, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Das ist unsere Bestimmung als Jünger Jesu. Unsere Bestimmung ist nicht immer Neues zu erfinden, als Gemeinde oder wie auch immer, oder dass wir nur nach der Masse Ausschau halten als Gemeinde, sondern unsere ganz praktische Gesinnung ist die, dass wir den staatlichen Gewalten und Mächten untertan sind. Das ist so das Erste. Und das ist ganz konkret. Unser Staat ist so, wie er ist. Wir können ihn nicht selber basteln, sondern wir haben eine Obrigkeit vorgesetzt bekommen in Deutschland, in Österreich, in Europa, überall in der ganzen Welt gibt es Obrigkeit. Mal ist sie korrupt, mal ist sie vielleicht wirklich mal in Ordnung oder mal ist sie völlig daneben, ist tyrannisch. Und wenn wir den Titus sehen, da lebte er auf Kreta, auf der Insel Kreta. Da gab es auch Beamten, römische Beamten auf der Insel Kreta. Und manche waren wirklich korrupt. Sie wollten nur Geld haben, wenn man ein Haus bauen wollte oder was auch immer. Da musste man erstmal Bestechungsgelder hinterlegen. Und Paulus hat es selber erlebt, als er dann gefangen genommen war und vor dem Felix war und sich da zu verantworten hatte. Dann hat er eigentlich so ein bisschen nach Geld gegiert. Und hat gehofft, dass Paulus ihm ein bisschen Geld gibt und dann hätte er freikommen können. Und Felix hätte das schon gemanagt. Und Paulus hat darauf verzichtet und hat gesagt, nein, ich gebe dir kein Geld, sondern ich möchte, dass das Recht durchgesetzt wird. Und so blieb Paulus im Gefängnis. Das war dann seine Bestimmung. Und Titus musste auf Kreta leben, mit allen Möglichkeiten, die es da gab, auch mit allem Zorn, die er vielleicht manchmal hatte gegen den einen Beamten oder gegen jenen Beamten. Und nun sollte er seine Leute, die auf Kreta waren, die Gemeinden, festigen im Glauben. Und da sagte, das neue Leben drückt sich darin aus, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen. Warum? In Apostelgeschichte 5, Vers 32 wird es sehr schön dargelegt. Und da werden wir beschrieben, wie wir sind in unserem Charakter, nachdem wir neu gemacht worden sind. Apostelgeschichte 5, Vers 32, da heißt es, und wir sind Zeugen von diesen Dingen, das sagt Petrus, als er vor dem Hohen Rat war, und wir sind Zeugen von diesen Dingen, und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Da ist dasselbe Tätigkeitswort benutzt wie hier im Titusbrief, dass wir der Obrigkeit untertan sein sollen und ihr gehorchen sollen. Das ist dasselbe Tätigkeitswort für gehorchen und das ist interessant. Das heißt, wir können der staatlichen Obrigkeit gehorchen. Warum? Weil wir in unserem Wesen erneuert worden sind durch den Heiligen Geist, den Gott uns gegeben hat. Und darum werden wir so bezeichnet als Gehorchende. Das heißt, das ist unser Wesen. Und da brauchen wir uns gar nicht anzustrengen, sondern Gott hat das gemacht. Und das ist sehr bezeichnend, dass Gott praktisch in uns das hineingelegt hat, dass wir das tun können, was er von uns verlangt. Und das ist ganz wichtig. Denn wenn wir jetzt von uns aus das machen wollten, dann wären wir überfordert. Und was kommt dabei raus? Nur Krampf. Und das finden wir manchmal, und das macht mich manchmal sehr traurig, wenn dann Menschen meinen, dass sie aus eigener Kraft, auch in der Gemeinde Gottes, wenn sie meinen, sie müssen aus eigener Kraft jetzt, wer weiß, sich anstrengen, um ein ordentliches Heiligungsleben zu führen. Aber das will Gott gar nicht so, sondern er will, dass wir uns von ihm abhängig machen. Und dass wir uns führen lassen von ihm und dass er unser Leben verändert und nicht, dass wir das verändern, sondern er macht das. Aber dieses Gehorchen hat auch eine gewisse Einschränkung in Bezug auf den Staat. Nicht in Bezug auf Gott, sondern in Bezug auf den Staat. Und dann sagt Petrus einige Verse vorher in Apostelgeschichte 5, Vers 29, da stand er vor dem Hohen Rat. Und was hat der Hohe Rat ihm befohlen, was er nicht tun dürfte? Weiterhin im Namen Jesu zu reden. Das heißt, der Staat wollte auf einmal Petrus den Mund verbieten, von Jesus zu reden. Und dann sagt Petrus folgenden Satz. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Das ist interessant, da wird dasselbe Tätigkeitswort auf einmal wieder benutzt. Auf der einen Seite sagt Paulus, wir sollen dem Staat gehorchen und auf der anderen Seite sagt Petrus, wir sollen dem, also Gott, mehr gehorchen als Menschen. Das stimmt. Aber nur insofern, dass ich nicht gesetzlos handle, sondern dass ich nur dann dem Staat ungehorsam sein muss, wenn er mir verbieten will, das Evangelium zu predigen. Das ist die einzige Sache. Wenn der Staat will, dass ich die Kinder nicht mehr unterweise im Wort Gottes, dann muss ich dem ungehorsam sein. Und wir wissen, dass es viel Leid gebracht hat in den Gemeinden, zum Beispiel in Russland damals in der Verfolgungszeit. Da gab es diese Spannung, soll ich mich darum bemühen, um die Anerkennung des Staates. Und was hat der Staat dann gemacht? Er hat gesagt, okay, wir lassen euch in Ruhe, aber nur unter der Bedingung, dass ihr eure Kinder nicht unterweist in Gottes Wort und die jungen Menschen. Und dann haben manche Gemeinden gesagt, nein, das können wir nicht tun, dann verzichten wir lieber auf diese Anerkennung vor dem Staat Und das interessiert uns dann nicht, aber wir unterweisen unsere Kinder und Jugendlichen weiter mit Gottes Wort. Und das war die richtige Haltung. Und manchmal sind wir dann alleine und wir sind dann manchmal verfolgt, dann vom Staat. Das heißt, er kann uns dann Dinge verbieten, die wir nicht tun dürfen, dass er uns vielleicht die Versammlung verbieten will, dass wir uns nicht mehr versammeln dürfen, dass er unsere Gruppe auflösen möchte oder dergleichen. Momentan haben wir Ruhe und wir dürfen uns versammeln, wir dürfen Gottes Wort noch so weitergeben, wie es in der Schrift geschrieben steht, und wir dürfen vielleicht noch auf die Straße gehen und Gottes Wort weitergeben. Das ist super. In Europa ist es noch möglich, in anderen Ländern ist es nicht möglich. Zum guten Werk gehört aber nicht nur die Unterordnung unter dem Staat, sondern dazu gehört auch, dass ich niemand läster, das heißt auch, dass ich niemanden beleidige oder bewusst mich über den anderen stelle und den niedermache. Und das heißt auch gegenüber dem Ungläubigen, gegenüber meinen Mitmenschen. Das heißt, Gott wertet den Mitmenschen auf und gibt ihnen einen sehr hohen Stellenwert. Und wenn jemand schwach ist oder jemand fällt, dann darf ich nicht über ihn lästern, sondern dann tritt das Gegenteil ein, dass ich dann milde bin gegenüber solch einer Person, die fällt, die sündigt, die vielleicht in Drogen verstrickt ist, die vielleicht immer wieder fällt in Bezug auf sexuelle Sünden oder dergleichen oder auf Geldsünden, dass einer geldgierig ist oder dass einer dann klaut oder wie auch immer, was für Sünden auch sind. Oder wenn einer derartige Schwächen hat, dass er solch ein Geltungsbedürfnis hat, dass er sich immer in den Mittelpunkt stellen muss, dass ich trotzdem milde bin gegenüber ihm und ihm Zeit gebe, dass er sich verändern kann. Und das ist unsere Bestimmung und das unterscheidet uns auch von anderen Menschen. Auch gegenüber den Arbeitskollegen, wenn Arbeitskollegen gemobbt werden, dass ich trotzdem milde bin, auch wenn er vielleicht zu Recht gemobbt wird, weil er eine schwierige Person ist, weil er sich nicht einfügen kann in ein Team. Aber meine Aufgabe als Jünger Jesu ist dann, nicht ihn zu mobben, auch wenn es vielleicht manchmal in Anführungszeichen zu Recht bestehen mag, aber dass ich dann diese Person trotzdem annehme, freundlich ihr gegenüber gesinnt bin und ihr versuche zu helfen und die Schwäche aufzuzeigen und ihr deutlich zu machen, du verändere doch dein Leben, vielleicht durch Jesus Christus, der dein Leben verändern kann. Und was auch wichtig ist, dass wir gegenüber allen Menschen Sanftmut erweisen. Also auch gegenüber unseren Politikern, was nicht einfach ist. Das heißt, wie wir über Politiker auch reden, manchmal verfällt man ja in eine spöttische Verhaltensweise, wenn dieses oder jenes beschlossen wird. Und da sollten wir dann auch eher dann Signale aussenden gegenüber unseren Mitmenschen, dass die Politik auch versagt. Warum muss die Politik versagen? Sie muss versagen, wenn sie sich nicht erneuern lassen durch Jesus. Das ist einfach so. Und wer die Möglichkeit hat, politisch aktiv werden zu können, wer den Geist dazu hat oder auch die Ausbildung dazu hat, der kann es dann tun, aber mit dem Ziel, die Gesellschaft dahin zu prägen, dass sie Jesus nachfolgen. Aber nicht, um die Gesellschaft jetzt mit Gewalt zu verändern. Das funktioniert nicht. Sondern still und leise, da wo ich bin, wenn ich meinen Posten habe in einer Firma, dahin zu arbeiten, dass Menschen Jesus kennenlernen, das ist das Erste. Und jetzt kommt die Begründung, warum wir so leben können. Das heißt, Gott hat die Voraussetzung geschaffen in uns, dass wir dem nachkommen können. Wir können das tun. Und jetzt kommt die Grundvoraussetzung, die ist, vor der Gnade Gottes, das ist dann der zweite Gedanke, waren wir völlig hilflos, gottlos und verdorben. So steht es im Vers 3. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst waren wir, einander haben wir gehasst. So waren wir früher, bevor wir Jesus kennengelernt haben. Mancher mag denken, so schlimm war ich eigentlich gar nicht, sondern mein Leben ging eigentlich ganz gut. Vielleicht sagt einer, ich bin ja in der evangelischen Kirche groß geworden, auch glaubensmäßig. Und manche mögen denken, ich habe ja mich so weit wie möglich an den 10 Geboten Gottes orientiert. Und dann sehen sie nicht ihre eigene Verdorbenheit. Und das mag sein, dass die evangelische Kirche oder was auch immer, was wir als Kinder damals gehört haben, dass sie vielleicht einen gewissen positiven Einfluss ausgeübt hat auf unser Leben, aber immer so, dass wir eigentlich immer im Zwiespalt mit uns selber waren und dem doch nicht nachgekommen sind, was wir tun sollten, und sind verzweifelt in dem an unserem Leben. Und es gibt wirklich fromme Leute, die dem nicht nachkommen. In Titus 1, Vers 16 wird dann sehr schön erklärt, dass selbst der fromme Mensch, also ich meine jetzt im negativen Sinne fromm, dass der nicht in der Lage ist, Gottes Willen zu tun, und dass er selber diesem Urteil verfällt. Nämlich in Titus 1, Vers 16 heißt es, sie sagen, sie kennen Gott, aber mit dem Werken verleugnen sie ihn. Ein Greuel sind sie und gehorchen nicht. Ist interessant. Und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig. Also das ist wirklich ein starkes Stück, was Paulus hier schreibt. Sie sind zu allem guten Werk untüchtig. Das ist unglaublich. Und wenn man dann die Diakonie sieht in der evangelischen Kirche oder auch in der katholischen Kirche, die Caritas und dergleichen, lesen wir ihnen diesen Vers vor, dann sagen sie, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Wie kannst du so ein Pauschalurteil über uns fällen? Aber wenn wir die Papiere sehen, der evangelischen Kirche oder auch der katholischen Kirche, was die vermitteln an guten Gedanken, angeblich guten Gedanken, dann ist es haarsträubend. Wenn wir das Papier lesen von der EKD, also von dem evangelischen Kirchenrat, wenn wir das Papier lesen über die Ehe, dann ist das eine einzige Katastrophe. Da wird Gott vielleicht in den Mund genommen, aber über die Ehe ist es eine einzige Katastrophe. Die Ehe kann aufgelöst werden, das ist überhaupt kein Problem. Wir müssen uns anpassen an den neuen Lebenspartnerschaften. Homosexualität ist erlaubt, die Homo-Ehe ist auch erlaubt. Und das ist so die Vielfalt des Glaubens, so drückt er sich eben aus und dergleichen. Das heißt eine Umkehrung von Gottes Wort, und dann wird es als gut und nützlich dargestellt und auch im Willen Gottes. Und zwar unter dem Deckmantel der Liebe Gottes. Und da heißt es, sie meinen, Gott zu kennen, so wie es in Titus 1, Vers 16 steht. Sie sagen, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Aber total. Und dann liest man da manche Artikel von Journalisten, und das finde ich dann sehr bezeichnend in der Welt, habe ich den Artikel gelesen, wie ein Journalist dann auf einmal die evangelische Kirche anfing zu kritisieren. Und da sagte dann der Journalist, die Kirche sollte Licht sein. Interessant, woher er das Wort aufgegriffen hat. Die Kirche sollte Licht sein, aber sie ist es nicht, weil sie sich immer dem Zeitgeist anpasst. Ist das nicht interessant? Ein weltlicher Journalist ermahnt die Kirche. Und wir sollten dem nicht nachkommen, sondern wir sollten erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Und das Erste ist, von Natur aus sind wir absolut verdorben. Das heißt, wir sind auch unverständlich in Bezug auf Gott. Und wenn wir uns herumhören, gibt es so viele Gottesbilder, Tausende von Gottesbildern, weil sich jeder sein eigenes Bild von Gott macht. Und eigentlich müssen wir zugeben, wir verstehen nichts von Gott. Wir haben überhaupt keine Ahnung. Warum? Weil uns niemand gesagt hat, wer Gott ist. Und woher können wir wissen, wer Gott ist? Nur vom Wort Gottes her, von der Bibel her, von der Schrift. Die Schrift offenbart uns, wer Gott ist. Und dadurch werden wir persönlich auch verständig. Und in unserem Glaubensleben wachsen wir nur, wenn wir Gottes Wort lesen. Und wir verstehen Gott immer mehr. Das heißt, wir reifen in der Erkenntnis Gottes, indem wir ihn immer besser verstehen. Wir verstehen sein Handeln besser, wir verstehen seine Eigenschaften besser. Und je besser wir Gott verstehen, was passiert dann in unserem Innern? Unser Vertrauen zu Gott wird immer stärker, weil wir ihn immer mehr kennenlernen. Das ist so wie mit uns Menschen, wenn wir einen guten Freund haben, wir lernen einen guten Freund in unserem Leben immer besser kennen. Und je besser wir unseren Freund kennen, je mehr wir mit einem Freund durch dick und dünn gegangen sind, wächst das Vertrauen zu unserem Freund oder zu unserer Freundin. Das heißt, meiner Freundin oder meinem Freund kann ich immer mehr anvertrauen. In der Ehe dasselbe, mit Mann und Frau. Je besser wir uns kennenlernen, seine Eigenschaften und auch Macken, die wir ja alle haben, aber wenn wir durch dick und dünn gehen, dann merken wir, ich kann dieser Person vertrauen. Und wenn ich dieser Person vertraue, dann kann ich ihr alles sagen, was mich persönlich bewegt. Und dann können wir uns austauschen. Und das Schöne ist, wir können uns gegenseitig helfen und das nützt dann unserem Partner, das nützt mir selber, aber auch meinem Partner nützt es. Und so ist Gott. Und wir waren früher unverständig, wir gingen in die Irre, wir hassten untereinander. Und insgeheim denkt der Mensch, ich will die Gerechtigkeit haben. Und da ist es schön zu sehen, unsere ganze Gesellschaft, wonach strebt sie? Sie hat eigentlich eine Ahnung von Gerechtigkeit. Und sie sehnt sich nach Frieden und Gerechtigkeit, unsere Gesellschaft. Das finden wir in Jesaja 59, 8 bis 11, sehr schön beschrieben. Da heißt es, sie kennen den Weg des Friedens nicht. So wird es über den natürlichen Menschen gesagt. Auch über unsere deutsche Gesellschaft, über die österreichische Gesellschaft, über jede menschliche Gesellschaft wird es gesagt. Sie kennen den Weg des Friedens nicht und Unrecht ist auf ihren Wegen. Sie gehen auf krummen Wegen. Wer auf ihnen geht, der hat keinen Frieden. Das kann man wirklich pauschal von jeder Gesellschaft sagen. Darum ist das Recht ferne von uns und die Gerechtigkeit kommt nicht zu uns. Also deswegen haben wir ein Problem. Das heißt, jede politische Partei, die uns Versprechungen macht, die kann das Recht nicht durchsetzen in der Gesellschaft. Das funktioniert nicht. Und deswegen kommt die Gerechtigkeit auch nicht zu uns. Wir harren auf Licht, siehe, so ist es finster. Auf Helligkeit, siehe, so wandeln wir im Dunkeln. Wir tasten an der Wand entlang wie die Blinden und tappen wie die, die keine Augen haben. Wir stoßen uns am Mittag wie in der Dämmerung. Wir sind im Düstern wie die Toten. Wir brummen alle wie die Bären und gurren wie die Tauben. Denn wir harren auf Recht, so ist es nicht da, auf Heil, so ist es ferne von uns. Deswegen ist es unsinnig, von der Politik für uns selber das Heil zu erwarten. Das heißt, wer die ganze Hoffnung auf die Politik setzt, der ist verloren. Der wird nie das Licht haben, der wird nie die Gerechtigkeit finden und der wird auch nie das Heil erfahren für sein Leben. Politik ist nur ein Handlanger, aber Politik ist nicht das Mittel, um das Heil in dieser Welt durchzusetzen, sondern wer das kann, das ist nur Gott. Und da kommen wir dann zum dritten Teil. Weil wir die Gnade Gottes erlebt haben, sind wir nun verantwortlich, diese Lehre gewissenhaft weiterzugeben und auch in ihr zu leben. Was tat Gott? Das lesen wir in den Versen 4 bis 7. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heilandes, Retters Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, den hat er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Das heißt, Gott hat alles vorbereitet. Er ist so gut, dass er schon alles vorbereitet hat. Gott hat schon alles vorbereitet, bevor wir überhaupt in diese Welt kamen. Denn bevor wir in diese Welt kamen, bevor je ein Mensch diese Welt gesehen hat, hat Gott schon erst einmal die ganze Welt vorbereitet, damit wir darin leben können. Das heißt, er hat die Atmosphäre geschaffen, er hat die Pflanzen geschaffen, er hat die ganze Umwelt so organisiert, dass menschliches Leben möglich wurde. Er hat uns die Tiere gegeben, alles. Und im geistlichen Leben ist es genauso. Das heißt, er überfordert uns nicht. Und er ist so freundlich und so menschenlieb ist er, dass er alles vorbereitet hat, bis ins kleinste Detail. Gott hat gewusst, dass wir, dass du und ich, nicht in der Lage sind, sein Wort von Natur aus einzuhalten. Das hat er schon längst gewusst. Und deswegen hat er gesagt, ich muss das machen. Der Mensch kann das gar nicht von sich aus, sondern ich muss das tun. Und darum hat er etwas getan, was für uns unfassbar ist. Er war so menschenfreundlich, dass er sich mit Jesus abgesprochen hat, der Vater mit Jesus, natürlich auch zusammen mit dem Heiligen Geist, alle drei, die gesamte Gottheit hat gesagt, wir haben einen, oder ich habe einen Plan, und den Plan setzen wir gemeinsam um. Und alle drei sind daran beteiligt, alle drei. Und dann hieß es, jemand muss von uns in die Welt gehen, in den Dreck, in die absolute Verdorbenheit, in den Schmutz dieser Welt, in die ganze Ungerechtigkeit, in die Bosheit, praktisch in die Hölle gehen, wo der Satan regiert. Einer muss den Mut haben, dahin zu gehen und dass er willig ist, sich annageln zu lassen und den Tod auf sich zu nehmen, um für die ganze Menschheit zu sterben. Und Jesus war bereit dazu. Und Jesus hat gesagt, ich gehe. Jesus hat alles erlebt, alles. Das heißt, er hat den größten Reichtum und die allergrößte Herrlichkeit erlebt. Und dann kam er in die Welt. Bei uns Menschen ist es umgekehrt. Vorher, was haben wir erlebt? Gar nichts. Wir waren ein Nichts. Oder kann sich jemand erinnern, bevor er geboren wurde? Ich nicht. Ich kann mich selbst noch nicht mal erinnern, als ich im Mutterleib war. Kann ich mich auch nicht erinnern. Ich weiß nicht, was vorher war. Also wir haben gar nichts erlebt. Das heißt, wir sind mit einem Blankoscheck praktisch in die Welt gekommen, sozusagen, aber noch nicht mal mit einem Blankoscheck, sondern wir sind schon mit der Sünde infiltriert in die Welt hineingekommen. Wir waren schon verdorben, aber dann haben wir die Welt kennengelernt, wie sie ist. Und wie haben wir die Welt kennengelernt? Voller Schmerz, voller Klagen. Natürlich konnten wir auch manches genießen. Und dann denken wir, boah, diese Welt, die so verdorben ist auf der einen Seite, die ist eigentlich so paradox, wie sie ist. Auf der einen Seite genießen wir das Leben, aber auf der anderen Seite stöhnen wir über das Leben und sind frustriert über das Leben und sind frustriert über uns selbst. Und bis ins hohe Alter hinein schwanken wir, gehen wir durch Wechselbäder, wie wenn wir immer so in eine eiskalte Badewanne gehen und dann mal wieder in eine super heiße Badewanne und dann immer hin und her. Und dann irgendwann wird unser Körper so geschwächt sein und auch unsere Seele, dass wir fast zerbrechen an diesen Temperaturschwankungen, ich meine das jetzt im übertragenen Sinne, dieser Welt. Jesus hat das Perfekte erlebt. Und Jesus wusste, was auf ihn zukam. Und dann sagt er, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Und hat sich annageln lassen, aus Güte und Menschenliebe. Satan hingegen ist genau das Gegenteil. Was will Satan? Satan will zwar den Menschen haben und ihn beherrschen, aber letztlich, was will er mit dem Menschen machen? Er wird beschrieben, oder so hat Gott das offenbart, er ist überhaupt kein Menschenfreund, in gar keiner Beziehung, sondern er ist ein Menschenmörder. Er will den Menschen absolut umbringen. Und wie macht er das? Er macht es nicht so, dass er seine Hände nimmt und uns die Kehle zuschnürt, das macht er gar nicht. Sondern er macht es durch Irrlehren, er säuselt uns was vor und dann sagt er, wie schön die Welt ist, öffnet uns die Augen, die Welt ist ja auch schön auf der einen Seite. Und dann sagt er, boah, Mensch, genieße doch das Leben und nimm mal viel Geld in deine Hand und Gold und diesen ganzen Flitter und Glitzer und schließ dich einer Gruppe an, die genauso denkt wie du, und dann genieße das Leben, aber denk nur nicht drüber nach, sondern nimm in vollen Zügen das Leben und denk nicht nach. Das ist Satan. Jesus ganz anders. Er hat gesagt, ich sterbe für dich, aber ich schreibe nicht nur im Himmel an, dass du gerecht bist, und damit hat es sich, sondern ich sende meinen Heiligen Geist in dein Leben und der erneuert dich. Und dann sagt Gott noch, nicht nur ein bisschen Heiligen Geist, und damit setze ich mich auch immer wieder auseinander mit gewissen Gruppierungen, die behaupten dann, dass man noch nicht die Fülle des Geistes hat, sondern da muss noch mehr rein und noch mehr rein und das hast du nicht. Da musst du besondere Akte vollziehen, bis du das bekommst. Nein, Gott ist ganz anders und sagt, er hat dir reichlich den Heiligen Geist ausgegossen. Steht hier, reichlich. Nicht nur ein bisschen, nicht nur ein Fetzen oder ein Molekül vom Heiligen Geist, sondern voll, ganz, reichlich. Den haben wir in uns und dieser Heilige Geist erneuert uns und er bewässert unsere vertrocknete Seele und schenkt uns Frieden und auch die nötige Kraft, diesem nachzukommen, was in der Bibel steht. Dass wir Gottes Wort ausleben können. Dass wir uns dem Staat unterordnen können. Dass wir nicht auf seine Ideologien hereinfallen, sondern dass wir unterscheiden können und dass wir auch Widerstand leisten können, wenn es angebracht ist. Dass wir nicht dem Zeitgeist hinterherlaufen müssen, auch als Gemeinde nicht. Und wie können wir dieses pflegen, diese Erneuerung, die in uns passiert ist, das können wir nur machen, wenn wir Vers 8 in Anspruch nehmen, das ist hundertprozentig wahr. Das heißt, ich muss selber davon hundertprozentig überzeugt sein, dass ich in Jesus alles habe, was ich brauche für mein Leben. Das ist wichtig. Und dass ich weiß, dass ich von Neuem geboren worden bin. Dass Gott mein Herz verändert hat. Das muss ich wissen. Und wenn ich davon überzeugt bin, dass ich alles habe in Jesus, dass er alles gemacht hat, dann brauche ich mich nicht mehr anzustrengen, aus mir selber heraus alles zu tun, sondern dann kann ich auch gelassen sein, in der Gemeinde leben. Und auch wenn mal das drunter und drüber geht in der Gemeinde, das passiert ja immer wieder mal, weil der Teufel, der schläft ja nicht, der will ja Uneinigkeit reinbringen und der will ja Stress reinbringen in die Gemeinde und der will uns ja auch ein Stück weit verblenden, aber dass ich dann ruhig bin und weiß, Gott regelt auch das. Der hat es in der Hand. Und ich muss nicht jetzt Programme oder was auch immer hinterherhecheln oder von einer Evangelisation in die andere oder von einer Konferenz in die andere, um noch mehr zu bekommen, sondern ich kann wirklich in aller Ruhe in der Gemeinde sein, meinen Dienst verrichten, das, was ich mir selber dann auferlegt habe im positiven Sinne, dass ich mithelfe in der Gemeinde, so wie ich kann, nach meinen Kräften, dass ich mich um den Einzelnen kümmere, dass ich aber auch Kraft habe, auf der Arbeit meine Arbeit zu verrichten, dass ich auch Kraft habe, meinen Mitmenschen zu begegnen in aller Freundlichkeit und Sanftmut und dass ich dann auch Freude habe an meinem Christsein. Und wie geschieht das? Dass ich das mit allem Ernst lehre und das ist gut und wichtig und dass ich mich von den unwichtigen Dingen fernhalte, die auch in der Schrift manchmal vorkommen, zum Beispiel, wenn es geht um Geschlechtsregister, da kann ich mich total mit streiten. Ich kann über 1. Mose 5, kann ich mich darüber streiten, ob die Geschlechtsregister alle der Reihenfolge chronologisch geordnet sind oder nicht chronologisch, ob da Lücken drin sind oder nicht. Kann ich mich absolut streiten, wie die Juden das gemacht haben und wie manche das machen, Und dann sage ich mir immer, ich nehme das Wort so, wie es ist, erst einmal, und ich muss mich nicht darüber streiten. Oder dass ich mich streite über die grüne Wand oder über die gelbe Wand oder wenn die Gemeinde erweitert wird, über die Tür, über die Haustür, wie die auszusehen. Ich habe alles mitgemacht. Oder wie man den Raum gestaltet oder wie man Gemeinde leben soll. Dann geht es wirklich um unwichtige Sachen, ob ich mich vom Staat anerkennen lassen muss oder nicht. Und momentan sind wir im Konflikt in Österreich, dass die Gemeinden auseinanderdividieren, weil die Leute so ihre Kraft reinsetzen, dass sie die Anerkennung vom Staat haben wollen. Und das ist unnützes Zeug. Das hilft überhaupt keinem Menschen. Und das hilft auch nicht der Gemeinde. Das hilft auch nicht den Gemeinden. Sondern das Wichtige ist, dass wir Gottes Wort auslegen, dass wir das Wesentliche suchen, dass wir erkennen, wer Gott ist, wie seine Eigenschaften sind, dass wir das Alte Testament ernst nehmen und das Neue Testament ernst nehmen und dass wir danach ringen, mehr von Jesus zu erkennen und wie wir das am besten umsetzen können in unser persönliches Leben. Das heißt, dass wir den Einzelnen trösten, der Mut braucht, dass wir den Einzelnen motivieren, ermutigen, dass wir aufbauen und dass wir nicht zerstören. Zerstören nur dann, wenn es um Sünde geht. Jawohl, das muss auch manchmal sein. Und das tut weh, wenn jemand sündigt, dass wir ihn darauf ansprechen und sagen, hör mal zu, du gehst keinen guten Weg und denk einmal über dein Leben nach. Sondern dass wir ihm aufhelfen, ihn trösten und Mut machen mit Gottes Wort. Darum brauchen wir die Bibelstunden, darum brauchen wir die Predigten und darum brauchen wir auch das persönliche Gespräch untereinander, dass wir uns so gegenseitig helfen und nicht unbedingt jetzt, wer weiß, was für wilde Programme, um noch mehr Menschen hinzuzuziehen, um nur nach der Masse zu zählen oder nur zu zählen, wie viele Leute haben sich jetzt, wer weiß, wie bekehrt oder was auch immer. Und damit möchte ich schließen noch einmal. Also das Erste ist, unsere Aufgabe ist, die Menschen zu lieben, unsere Gesellschaft zu lieben, unsere Gesellschaft auch so anzunehmen, wie sie ist. Das Zweite ist, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir absolut verdorben sind und dass Christus, das ist das Dritte, uns herausgerettet hat, aus unserer Verdorbenheit, aus seiner Gnade heraus und dass wir aufgrund dessen gute Werke tun können, die nützlich sind für alle Menschen. Für alle Menschen. Amen.